dass man Mehrwert bietet. Also häufig ist es immer so, dass man dazu neigt, man möchte erstmal was haben von diesen Menschen. Und im Umkehrschluss funktioniert das total gut, wenn man so ein Give-Give-Give-Ask-Prinzip aufbaut. Weil Netzwerkbeziehungen funktionieren aus meiner Sicht vor allem dann gut, wenn man Win-Win-Beziehungen aufbaut.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: erfolgreich Netzwerken auf Messen und Gründer-Events mit Dominik Groß von der Hinterland of Things. Und hier ist euer Host und fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Hi, herzlich willkommen beim Podcast von fürgründer.de. Heute auch mit einer Premiere, weil wir die Aufnahme auf der Hinterland of Things machen. Und auf so einer Konferenz steht natürlich unter anderem das Thema Netzwerk im Fokus. Doch wie baue ich mir eigentlich als Startup ein Netzwerk auf? Das frage ich Dominik Groß von der Founders Foundation. Das sind die Macher hinter der Hinterland of Things. Hallo, Dominik.
Hallo, grüß dich.
Dominik, Startup-Gründer haben ja schon ohnehin relativ viel zu tun. Müssen Produkt entwickeln, Investoren suchen und so weiter und so fort. Jetzt sollen sie auch noch netzwerken und auf Events gehen. Kostet einerseits viel Zeit, aber was ist so deine Erfahrung? Warum ist das unbedingt notwendig?
Also Netzwerk muss sich auf jeden Fall jeder aufbauen, weil nachher soll es ja ein Beschleuniger sein. Das soll keine Zeit fressen, sondern man braucht einfach kluge Leute um sich herum. Man braucht die Investoren, man braucht die Kunden, man braucht aber tatsächlich auch die Experten. Deswegen brauchen Startup-Gründerinnen und Gründer, brauchen ihr Netzwerk. Die Frage ist halt nur, wie strategisch gehe ich das an? Weil natürlich kann man von Event zu Event hoppeln und wir machen mit der Hinterland of Things ein Event und wir freuen uns über jeden Gast, jeden Teilnehmer. Aber natürlich kann und sollte man das als Gründer auch strategisch angehen.
Ja, wir stellen ja selber auch im Podcast monatlich zahlreiche Konferenzen und Events vor. Das heißt, die Auswahl ist schier unendlich. Und der Punkt, den du jetzt gebracht hast, strategisch vorzugehen, ist wichtig. Und da aber gleich die Frage zurück: Wie fange ich an, wenn ich strategisch jetzt vorgehen möchte? Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Hacks?
Genau, Hack 1 ist für mich, also erstmal sollte ich mir ein Event auswählen, was relevant ist auch für mein Startup-Geschäftsmodell. Also das heißt, wenn ich zur Hinterland of Things gehe, dann ist das total hilfreich, wenn ich ein B2B-Startup habe und tatsächlich meine Kundenzielgruppe im Mittelstand ist, Hidden Champions, familiengeführte Unternehmen. Und dann gucke ich mir idealerweise als erstes die Agenda an, ja, und gucke, wer spricht da eigentlich, wer ist da, mit wem möchte ich sprechen. Ich bereite mich vor. Viele der Konferenzen in Deutschland und auch wir haben eine Konferenz-App. Auf diesen Apps sind die ganzen Teilnehmenden entsprechend mitgelistet. Und je früher ich mich damit systematisch beschäftige und die Person auch schon mal kontaktiere, mit dem ich sprechen möchte, desto mehr habe ich nachher tatsächlich auch von diesem Event. Also das heißt, eine systematische Vorbereitung, sowohl bei der Eventauswahl, wo gehe ich hin, aber dann, wenn ich weiß, wo ich hingehe, mit wem möchte ich sprechen und diese Leute dann auch anschreiben und dann vielleicht auch sogar die Möglichkeit nutzen, dass man vorher schon mal kurz spricht oder sich auf der Konferenz nur kurz Hallo sagt und danach nochmal einen Call vereinbart. Das hilft.
Ich glaube, dass tatsächlich, wenn ich so zurückdenke an die Konferenzen in den letzten 10 Jahren und auch Messen, am Anfang oder gab es oftmals noch so eine Teilnehmerlisten auf Papier, die man im Zweifel auch im Nachgang bekommt. Das hat sich tatsächlich ja alles super geändert und auch eure App ist da toll, wo ich tatsächlich schon sehen konnte, wer ist alles da und mit wem kann ich mich dann auch schon vernetzen im Vorfeld. Und dann natürlich auf LinkedIn im Endeffekt dann auch schon mal den Kontakt machen. Also nicht zur Messe gehen und mal gucken, wen man so trifft, weil dann führt man 5 Gespräche, aber es waren im Zweifel Kontakte, die mir eigentlich nicht helfen. Aber ich kann natürlich auch dann nicht einfach schnell sagen, okay, sorry, ich muss irgendwie weiter, das ist auch nicht so nett. Punkt Nummer 2.
Genau, Hack Nummer 2 ist für mich, hab einen guten High-Concept-Pitch als Startup. Weil idealerweise bist du auf der Konferenz und wenn du neue Leute kennenlernst, musst du es einfach auf den Punkt bringen. Du kannst nicht so lange drum herum reden, weil idealerweise hast du dir vorher mal einen Speaker rausgesucht, der gerade von der Bühne kommt und dann hast du eigentlich nur so einen Halbsatz, um das auf den Punkt zu bringen. Und dieser High-Concept-Pitch muss so sehr sitzen, dass das Interesse deines Gegenübers geweckt wird. Und ich merke immer wieder, dass das bei den Startups nicht jederzeit abrufbar ist. Und die Startups immer glauben so, man kann sich selber nicht mehr hören, wenn man das 1000 Mal nebeneinander dann tatsächlich auch und hintereinander sagt. Und das ist halt das Wichtigste, ne? Dass man dann tatsächlich das auf den Punkt hinkriegt, dass es genau entsprechend die Menschen auch catcht. Das kann ich jedem Startup empfehlen, da dran zu feilen, dass das funktioniert.
Hast du einen Tipp, was in diesem High-Concept-Pitch drinne sein sollte oder wie er rübergebracht wird, damit das eben beim Gegenüber schnell, ne? Weil es ist natürlich super, wenn ein toller Investor auf der Bühne ist, man passt diesen Moment ab. Aha. Das machen natürlich auch viele. und dann aber richtig zu performen.
Ja, der Tipp ist ein bisschen schwierig, weil das von dem Geschäftsmodell her abhängig ist. Ne? Also der Klassiker ist immer so ein X for Y Pitch. Ne? Also das heißt, ich bin das um dann irgendwie so einen Referenzrahmen zu haben mit einem ähnlichen Geschäftsmodell für eine andere Branche. Aber vielleicht habe ich auch was so Spezifisches, was es direkt aussagt, was ich zum Beispiel mache. Ne? Also wenn ich so ein Equipment-as-a-Service-Startup habe, dann sollte ich das auch irgendwie sagen, weil meistens sagt der Titel des Startups ja relativ wenig aus und dann kann man wenigstens sagen, so okay, ich mache ein Equipment-as-a-Service-Startup für. Ich würde auf Bullshit-Vokabeln verzichten. Also momentan ist alles AI und das ist auch total gut, aber catch die Leute in dem Pitch nicht, sondern man will ja wirklich wissen, okay, was macht das Startup und warum ist das relevant für mich?
Das Thema, das auch in Englisch parat zu haben, sollte vermutlich, also jetzt nicht mehr so ein Geheimtipp sein, aber es tatsächlich auch gut in Englisch rüberzubringen, ist vielleicht doch nicht so einfach.
Beides übrigens, ne? Also das, wir neigen ja dazu zu denglischen in der deutschen Startup-Szene. Also die Startup-Sprache ist Englisch, dementsprechend sind natürlich irgendwie teilweise die Unternehmenssprachen auch in Englisch oder auf Englisch. Und das ist halt wichtig, dass man in beiden Sprachen das einfach so rüberbringt und weiß, wen man vor sich hat. Ja, also das heißt, wenn man jetzt einen alteingesessenen Unternehmer vor sich hat, dann muss man den nicht ungefähr so mit Anglizismen um die Ecke kommen, sondern dann spricht man eine Sprache, die er auch spricht und hat den High-Concept-Pitch vielleicht in einem guten und glatten Deutsch drauf. Und genauso umgekehrt, wenn man auf Englisch pitcht, sollte das halt auch on point sein.
Kenne dein Publikum oder know your audience.
Exakt. So ja, exakt.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Und vielleicht da noch kurz der Hinweis, das hatte auch der Tito Bono heute in der Präsentation, Einfachheit versus Komplexität und die Einfachheit gewinnt dann einfach, gerade in so einer Situation.
Exakt.
Dein dritter Tipp.
Genau. Hack 3, wenn du Investoren suchst, sind auf Startup- und Tech-Konferenzen die Investoren sehr häufig on stage. Das heißt, kenn die Agenda und pass die Investoren ab. Das heißt, du musst wissen, auf welchen Panels die sprechen, zu welcher Uhrzeit, wie die auf die Bühne kommen und wann die von der Bühne gehen. Idealerweise machst du es nicht, bevor jemand auf die Bühne geht, weil er dann eigentlich mit seinem Kopf schon dabei ist, was er eigentlich sagen möchte. Aber nutzt die Gelegenheit, wenn die Personen von der Bühne kommen, weil dann sind sie tatsächlich noch greifbar und dann sind sie da und dann hat man vielleicht auch mal die Möglichkeit, einen Anker zu setzen und dann muss man die natürlich nicht 5 Minuten an die Wand reden, sondern dann ist der Punkt da, mal einmal kurz zu pitchen und vielleicht den Fuß in die Tür zu haben, dass man danach über LinkedIn oder Mail oder was auch immer den Kontakt dann wieder aufgreifen kann.
Stichwort Nervosität, gerade an dieser Stelle, wenn ich jemanden ja auch in diesem Moment überrasche, der vielleicht nicht damit rechnet und wo ich mich auch selber überwinden muss. Hast du da einen Tipp? Kann man das trainieren? Ich möchte auch den Kontakt nicht verbrennen, ne? Also dass ich da so eine Balance halte und nicht ja, mit der Tür ins Haus falle.
Das ist total gut und idealerweise probiert man es mit den Leuten, die vielleicht nicht auf der AAA-Plus-Liste stehen, die man unbedingt haben möchte, sondern guckt erstmal bei anderen, wie das funktioniert und erarbeitet sich das. Üben, üben, üben.
Nummer 4.
Genau. Hack Nummer 4, was ich wichtig finde für Startups und was Startups total gut können, als Team auffallen. Ja, also wir haben letztens ein Team hier gehabt, das war komplett in pinken Hoodies unterwegs. Und jeder wusste plötzlich, wer dieses Startup war. Die waren irgendwie mit 8 Leuten in pinken Hoodie, Logo drauf. Es war halt klar, dass das die zusammen unterwegs sind. Jeder hatte die schon mal gesehen und dann kommt man plötzlich auch mit denen ins Gespräch und es gibt halt einfach so viele tolle Möglichkeiten, die Startups nutzen können, um auch tatsächlich aufzufallen.
Ich erinnere mich auch an den ein oder anderen Kostümauftritt eines Startups, die sich dann eben irgendwie in so einen Dinosaurier oder wie auch immer gepackt haben, um einfach aufzufallen, gerade auch auf Konferenzen, wo du nicht so viel verteilen darfst. Das ist ja auch manchmal so ein Thema, ne? Dass du gar nicht Flyer und so weiter nochmal...
Wobei, ich würde aber aufpassen, dass das nicht zu cheesy wird, ne? Also ich sag mal, in die Richtung Kostüme ist halt dann auch wieder die spannende Frage, wie professionell ist das Startup eigentlich und wie sehr nehmen die sich auf die Schippe? Hängt dann natürlich auch vom Geschäftsmodell ab, ne? Aber wenn ich jetzt eine Tech-Firma im B2B-Bereich aufbaue, würde ich mich vielleicht nicht als Hähnchen verkleiden, um über die Konferenz zu laufen, nur damit ich erkannt werde. Aber wenn ich halt mit meinem Team eine auffällige Farbe an Hoodies habe, die erstmal jeder erkennt und dann darauf zusteuern kann und so einen Wiedererkennungswert hat und vielleicht auch diesen Icebreaker, um angesprochen zu werden, dann ist das auf jeden Fall ein guter Hack.
Hast du noch was mitgebracht von uns?
Ich habe noch einen fünften Hack mitgebracht, tatsächlich, was ich sehr gerne mag, das haben ein paar unserer Startups gemacht, so ein bisschen out of the box denken. Ich habe ein Team, die waren auf der Hannover Messe und ich weiß nicht, jeder, der mal auf der Hannover Messe war, weiß, das sind riesige Messehallen. Die Leute kleben alle an ihrem Stand und dann warten die darauf, dass irgendjemand vorbeikommt und die dann angesprochen werden. Die haben ihren Stand komplett umgedacht und hatten so eine Tonne dabei, die auf Rädern steht, ja, mit so einem kleinen Tisch und sind mit dieser Tonne durch diese Messehalle gerollt und hatten halt einen beweglichen Stand und sind damit halt zu den Kunden, die sie haben wollten. Und das war jetzt auch für die Hannover Messe so eher so neu, dass sich da keiner drüber Gedanken gemacht hat und dementsprechend die auch keiner stoppen konnte. Und damit ist das Team natürlich aufgefallen. Und das sind natürlich Sachen, so ein bisschen out of the box denken, dass man als Startup schon mal guckt, wie kann man eigentlich auch auffallen. Wir haben bei der Hinterland mal ein Startup gehabt, das war auch eine total schöne Idee. Die haben einfach am Ausgang einer unserer ersten Konferenzen, haben die so einen Camper aufgebaut mit Grill und haben den Leuten Bratwürste angeboten. Und haben halt immer nur gesagt so, hey, wir sind das und das Startup, wir machen das und das, wollt ihr eine Bratwurst?
Wenn das bei euch möglich ist, toll. Ich glaube, wenn das jemand bei der OMR machen würde. Also muss man, glaube ich, auch mal gucken, wo geht was.
Ja klar, ich meine, die OMR ist natürlich mittlerweile riesig groß geworden und fairerweise haben wir jetzt auch eine Größenordnung, wo es zunehmend schwieriger wird. Auf der anderen Seite bin ich tatsächlich jemand, der mag auch Unternehmertum und diesen Versuch auch, dass die ein oder anderen die Abkürzung nehmen. Und in dem Fall war es ja was Nettes, ne? Also das war außerhalb des Geländes, es war am Ausgang, es war total nett gemeint. Es war auch noch eins unserer Alumni-Startups, ne? Was wir natürlich da sehr gerne dann auch gesehen haben da. Aber das sind so Sachen, die ich total gut finde. Andere Sache, die auch total gut funktioniert hat, wir haben zum Beispiel für die Hinterland-Konferenz hier mit Tesla als Partner einen Fahrservice und die Gründer haben zum Teil die Autos gefahren und haben dementsprechend die Gelegenheit gehabt, dass sie am Steuer mit natürlich einer persönlichen Beziehung entsprechend auch ihr Startup mal pitchen durften.
Das ist auch clever. Da kann man ja auch vor allen Dingen noch einen Umweg fahren, wenn der Pitch ein bisschen länger dauert.
Bis der Investor das Termsheet unterschrieben hat.
Jetzt ist dann auf der Konferenz und der Messe so dieser Erstkontakt entstanden. Ne? Wie kann ich das halt professionell weiter in einen kontinuierlichen Kontakt überführen? Weil ne, dann auf LinkedIn weiterschreiben, aber auch da, wie bleibe ich dann im guten Kontakt und schreibe mir, schön, dass wir uns getroffen haben auf der Hinterland of Things. So, weil da geht's ja dann weiter, da muss ich ja dranbleiben.
Genau, also das sind zwei Sachen, die ich wichtig finde. Also erstens, dass man selber im Lead bleibt und diesen Prozess auch ein bisschen führt, weil man möchte ja ehrlich gesagt mit dieser anderen Person dann auch weiter in Kontakt treten. Und dann, dass man Mehrwert bietet. Also häufig ist es immer so, dass man dazu neigt, man möchte erstmal was haben von diesen Menschen. Und im Umkehrschluss funktioniert das total gut, wenn man so ein Give-Give-Give-Ask-Prinzip aufbaut. Und das ist etwas, was halt hilft. Also wenn man weiß, dass man vielleicht auch etwas geben kann, dann kann man zum Beispiel mal einen Call ausmachen und kann das dann auch mal anbieten. Und dann weiß man, okay, der andere ist nicht nur an der Beziehung interessiert, wo er halt irgendwie abbuchen kann, sondern er möchte auch was zurückgeben. Und das ist halt was Wichtiges, weil Netzwerkbeziehungen funktionieren aus meiner Sicht vor allem dann gut, wenn man Win-Win-Beziehungen aufbaut.
Sich das aber auch, und da schließt sich der Kreis zum Anfang, strategisch überlegt und da dann vorgeht und das dann eben nicht, weil das kann ich halt nicht mit 100 Kontakten machen. Dann komme ich nicht zu einer guten Kontaktpflege, sondern dann eben mit denen, die ich mir ausgesucht habe, da dann auch dran zu bleiben und das zu intensivieren.
Absolut. Deswegen würde ich auch am Anfang so relativieren, muss man auf viele Events gehen versus geh auf gar kein Event. Man muss einen Weg finden, dass man sich Gedanken macht, was brauche ich eigentlich für ein strategisches Netzwerk, gerade um mein Startup aufzuziehen. Und der wirklich gängigste Punkt von den Startups, den ich kenne, die dann irgendwann sagen, hey Dominik, hast du mal einen Kontakt zu einem Investor? Ich brauche irgendwie gerade mal eine Seed-Runde oder eine Bridge. Und dann fragst du so, ja, wie viel Zeit habt ihr denn noch? Und dann ist das Zeitfenster total knapp. Und dass ich halt überhaupt nicht mag, halt dann in dem Fall so kalt auch Leute anzusprechen unter Druck. So, das heißt, das macht total Sinn, sich ein Netzwerk an Investoren aufzubauen, wenn man halt mit Risikokapital sein Startup investieren möchte. Und natürlich so ein Stück weit diese Investoren auch ab und zu mal zu bedienen, wenn man mit relevanten Meilensteinen weitergekommen ist, bevor man dann irgendwann fragt und sagt so, hey, hast du noch mal Lust zu sprechen? Wir machen jetzt eine Runde. Weil dann ist man derjenige, der proaktiv das steuert, anstatt reaktiv im Panikmodus um Geld zu bitten. Weil dann gibt nämlich in den meisten Fällen keiner mehr Geld. Und dann wundern sich die Startups immer so, verstehe ich nicht.
Geld gibt's immer nur dann, wenn man es nicht braucht.
Genau, und die klugen Gründer steuern das.
Wer jetzt zugehört hat und sagt, ja, vielleicht ist die Hinterland of Things nicht mehr für dieses Jahr, aber für nächstes Jahr ein spannendes Event für mich. Wer sollte denn herkommen und was findet er hier, um sein Netzwerk gezielt und strategisch zu erweitern?
Genau, der erste Growth Hack, 5. Juni 2025 in den Kalender eintragen. Das ist natürlich schon mal wichtig. Wer hier tatsächlich sehr gut aufgehoben ist, ist jeder, der im B2B-Bereich gründet, wo die Zielgruppe mittelständische Unternehmen sind, Hidden Champions. Also ich würde sagen, so in der Umsatzgruppierung von 50 Millionen aufwärts bis, also jetzt auch Unternehmen, die 20 Milliarden Umsatz gemacht haben hier heute, also auch die Familienunternehmer dahinter. Aber ich würde mal so sagen, in der Breite von so 50 Millionen aufwärts bis zu einer Milliarde in der Vielfalt. Und wenn man da seine Zielkunden hat, ist man hier sehr gut aufgehoben. Investoren sind hier natürlich noch und nöcher. Also das heißt, ich will nicht sagen, wenn jemand Geld braucht, aber wenn jemand sich da das Netzwerk aufbauen möchte, ist das ein sehr guter Ort. Und natürlich dementsprechend, wenn man mal ein bisschen über den Tellerrand auch aus seiner eigenen Startup-Bubble herausgucken möchte, weil tatsächlich ist Bielefeld auch ein anderer Standort als jetzt München oder Berlin. Und auch das macht eigentlich mal Sinn. Also ich persönlich mag das ganz gerne, dass ich war letztens in Schwäbisch Hall, habe jetzt für Oktober mal um Stuttgart rum mir Termine gesetzt. Das ist auch nochmal eine komplett andere Region, ein komplett anderes Netzwerk mit neuen Leuten, aber vor allem mit den gleichen Problemen und Herausforderungen. Und da findet man sehr schnell eine gleiche Linie, weil man dann schnell die Diskussionsrunde hat, wie macht ihr das, wie machen wir das, wie kann man voneinander lernen, und dann ist man eben nicht der Bittsteller, sondern schafft halt eher eine Win-Win-Situation.
Und vor allen Dingen nochmal, das kann man glaube ich gar nicht stark genug betonen, dieses Thema Netzwerkaufbau braucht einfach Zeit. Ich schaffe mir Kontakte, die vielleicht nicht jetzt super relevant sind oder wo man dann irgendwas Geschäftliches dann abwickelt, sondern einfach für die Zeit, wenn es dann notwendig ist. Und dann habe ich eben bin ich nicht kalt unterwegs in der Akquise, sondern ich habe warme Kontakte. Da wir gerade jetzt schon kurz eingetaucht sind, die Region, in der wir uns hier bewegen, OWL. Vielleicht für alle die, die es noch nicht so gehört haben, was bedeutet OWL eigentlich und warum ist das so eine tolle Startup-Region?
OWL bedeutet Ostwestfalen-Lippe und ist so ganz bürokratisch einer der von 38 Regierungsbezirken in Deutschland. Ostwestfalen-Lippe liegt in Nordrhein-Westfalen. Das ist so der, ich sag mal so, der obere östliche Bereich in Nordrhein-Westfalen mit Städten wie Bielefeld, das ist so die größte Stadt in der Region, Gütersloh, Minden, Herford, Paderborn, ist für mich die Hauptstadt des deutschen Mittelstandes. Also das heißt, so in der Pro-Kopf-Verteilung mittelständische Unternehmen pro Einwohner ist hier eine wahnsinnig gute Relation und Quote. Also 2 Millionen Einwohner in Ostwestfalen-Lippe, 150.000 Unternehmen. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Und genau, das ist für mich eigentlich eine Art Modellregion in Deutschland, an der man ganz gut sehen kann, wie es der Wirtschaft auch geht. Also Startups, die hier funktionieren, funktionieren auch woanders. Umgekehrt ist es so, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, sollte man mal genauer hingucken, weil das auch ein extrem guter Indikator ist, wie es Deutschland weiterhin aussehen wird.
Dominik, vielen Dank. einerseits für die Tipps zum Thema Netzwerkaufbau, dann auch für den Einblick in diese spannende Region. Ich kann mich erinnern, vor, ich weiß nicht, ob das 2015 oder 2014 war, hatten wir, glaube ich, das erste Magazin zur Startup-Region OWL mal im Büro liegen und mussten tatsächlich auch erstmal gucken, wo das ist. Aber es ist eine super tolle Entwicklung. Ihr habt das super visibel gemacht, was ja schon da war. Ne? Ihr habt aber den dann auch weiter hier gefördert und habt eben mit der Hinterland of Things hier eine super tolle Konferenz. Vielen Dank und von daher viel Erfolg in der Zukunft weiterhin.
Dankeschön und schön, dass du heute hier bist auf der Hinterland of Things. Danke dir.
Wunderbar. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Nochmal der Hinweis, in einem Jahr 2025, am 5. Juni, gibt es dann die nächste Hinterland of Things. Wer gerne hier besuchen möchte, vorbeikommen möchte, sich das auf jeden Fall anzuschauen. Dann die Netzwerktipps zu berücksichtigen, die Dominik mitgegeben hat. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche zum Podcast habt, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Lasst uns gerne Bewertung da auf dem Streamingportal eurer Wahl und ich sag bis zum nächsten Mal und tschüss.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.